Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, Folge 27, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ne?
Ja.
Und ja, die Medien schreiben eine Mannschaft von uns beiden schon aus dem Aufstiegsrennen raus. Erstmal schöne Grüße nach oben Strohe, Daniel.
Ja, hallo,
der
hallo.
Der HSV ist raus.
Ja. Ja, aber gut, das war ja vorher vielleicht auch schon. Also, ja, aber jetzt wahrscheinlich so richtig. Auch wenn das punktetechnisch ja rein theoretisch noch irgendwie ginge, aber nein.
Vorbei. Also es sind nur 7 Punkte. Es sind nur 7 Punkte.
Ja. Sorry. Also nee, so wie die spielen, das können wir gleich vergessen.
Ja, dann fang doch mal an. Was war denn da los? Ihr habt in Kiel gespielt.
Ja, was war da los? Also ich sag mal so, 4-0 gegen Aue hat wieder so ein bisschen geblendet, alle verblendet. Ich sag nur hier, Kittel. Mhm. Ne, kennst du die Szene, ne? Weißt du noch?
Ja.
Genau, das ist so das Grundproblem des HSV. Ne? So den Zeigefinger auf den Mund, die Kritiker sollen mal die Schnauze halten, ich bin ja hier der King. Und dann, wenn es drauf ankommt, wo ist denn ein Kittel? Ja? Und das ist seit ja,
also auf dem Platz war er angeblich nach der Ausstellung.
Physisch präsent, ja. Physisch präsent. Aber es ist das, was ich ja eigentlich hier Woche für Woche hier auch immer so wiederhole. Immer das Problem dieser sogenannten Säulen- oder Führungsspieler, dass die in diesen Spielen, wo es dann drauf ankommt, wo man dann abliefern muss, tauchen sie unter. Das ist einfach so. Und also der war gar nicht zu sehen und ja, und ich vermute nächste Woche gegen den KSC, wo es dann um nichts mehr geht, da wird er wieder aufblühen und wieder irgendeinen Freistoß versenken und alles ist wieder gut und dann macht er die Geste wahrscheinlich wieder und deswegen ist eine meiner steilen Thesen schon, der HSV sollte sich von Kittel und Jatta trennen nach dieser Saison. Ich weiß, ich habe da gestern schon Diskussionen in Foren geführt. Oh, da musste ich mir was anhören. Aber es ist so das Grundproblem, dass man sich immer auf einen Spieler konzentriert. Das war mit Van der Vaart, als er beim zweiten Mal hier bei uns war. Das war nicht anders. Da hat er auch ab und zu mal ein gutes Spiel gezeigt. Wenn die Mannschaft funktionierte und wenn es darauf ankam, mal irgendwie ein Signal zu setzen, ist er völlig untergetaucht. Und das ist so dieses Problem. Ja, zum Spiel, was soll man sagen? Also es ist eine totale Dominanz des HSV, wie immer. Also so wirklich, die waren eigentlich nur am Spielen. Die Kieler haben sich hinten mit 11 Mann reingestellt. Und die haben im Prinzip mit einer Billo-Taktik, wie immer, wie man den HSV halt schlagen kann, sich hinten reingestellt und gehofft, dass irgendjemand einen Fehler macht, was natürlich passiert ist, weil Jatta wiederum zum 12. Mal den Ball vertändelt hat, dann kam in der 20. Minute war das, glaube ich, und jetzt musst du wieder den Spielernamen
Marco Mender auf quasi Okiere Vriet.
Vriet, ja, geiler Nachname auf jeden Fall.
Ein Hamburger Junge tatsächlich.
Ja, und ich habe auch gestern gehört, der wurde wohl dem HSV wie Sauerbier angeboten und man hat ihn dann nicht genommen. Ja, aber es ist wieder so eine typische Szene, die wir gegen Paderborn hatten, die wir übrigens gegen Aue auch hatten, wo ich im Stadion war. Ich erinnere mich, 9. Minute gab es eine Szene, genauso Ball vertändelt im Mittelfeld. Ein Auer-Spieler rennt auf Heuer Fernandes zu und vergibt kläglich. Aber da hätte schon 1-0 für Aue stehen können und da wird das Spiel auch da schon in eine andere Richtung gekippt. Das hat es halt nicht geklappt. Aber wie gesagt, das sage ich ja so ein bisschen, das hat verblendet oder geblendet, dieses Spiel. Und das ist halt wieder passiert, dieser Walter-Ball, es gibt keinen Plan B, es gibt halt immer die defensiven Spieler sind halt an der Mittellinie. Der Ball vertändelt den Ball und dann rennt ein Spieler allein auf den Torwart zu. Es gibt überhaupt keine Absicherung nach hinten, nichts. Also Schonlau ist noch hinterhergerannt und hat ihn natürlich nicht gekriegt. Und also so billig die Tore fangen, dann tut es mir leid. Denn dann ist das halt so. Und damit muss man sich halt anfreunden und dann darf man halt auch nicht so hohe Ansprüche haben. Und Ja, da stand es 1-0 und dann war der Drops eigentlich gelutscht. Da wusste ich schon, was passiert. Ich konnte dann auch abschalten, weil also im Grunde wusste ich, jetzt passiert hier auch nichts mehr, weil in Kiel 1-0 zurückliegen, dann schafft der HSV sowieso nicht. Da haben wir ja sowieso noch nie was geschafft. Dazu noch diese Pyro-Aktion müssen wir jetzt auch nicht jetzt ellenlang. Also ich, weiß nicht, wenn man, ich sag mal, wenn man Pyro macht, dann soll man es vorm Spiel, vorm Anpfiff machen. Ja, sollen sie das da machen, dass der Anpfiff sich um 5 Minuten verzögert. Das Spiel lief, bums, ging's los und dann mit Spielunterbrechung. Gut, weiß ich nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen, dass sie alle wieder reingehen.
Ja, also das fand ich tatsächlich auch ein bisschen too much. Denn ja. Auch am Tag vorher in Hamburg gab es ja dann auch ein Spiel. Ja. Kommen wir zum Inhalt gleich. Ja. Eher dazu, aber auch da gab es Pyrotechnik der Gastseite und
also das fand ich Begrüßung, auch überzogen.
Ja, also überzogen war es eindeutig, da reinzugehen. Ich fand, was ich so sehen konnte von der Hamburger Seite an Pyrotechnik, kam das nicht mal leider ansatzweise an das ran, was die Werder-Fans gezündet haben. Ja. Und
aber also. Ich sag ja, wenn man es macht, dann sollte man das dann machen, wenn, ich sag mal, vorm Spiel, vorm Anpfiff, bla bla bla, aber das Spiel lief, dann kam diese, man ist gerade so ein bisschen reingekommen, reingegroovt sozusagen, dann kam diese Unterbrechung. Ja, und ich weiß nicht, ob man da so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt nachdenken, ob man da dem Verein so ein bisschen vielleicht auch mal ein bisschen einen Stein in den Weg legt, weil. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Man ist gerade so drin und dann muss man aufhören. Dann geht es wieder von vorne los und weiß ich nicht, ob das die Konzentration auch so ein bisschen beeinträchtigt, aber da sind die Psychologen gefragt. Aber wie gesagt, das ist, oder sollen sie es eine Halbzeitpause machen, ist mir egal, aber da weiß ich nicht. Langes Thema, kurzer Sinn. Nach dem 1-0 ging es eigentlich so weiter. Ein Spiel auf ein Tor, die Kieler mit 11 Mann hinten drin. Aber der HSV hat halt nichts auf die Kette gekriegt. Man hat da schon so dieses verkrampfte Bemühen gesehen. Also das war zwar bis zum 16er alles gut, kombiniert hier und da. Aber ein Glatzel ist dann auch wieder so ein bisschen glücklos. Oder ich weiß nicht, ob es Glück oder Können, fehlendes Können ist, weiß ich nicht. Er köpft da den Ball dann auch neben das Tor, obwohl das Tor eigentlich fast frei war. Und solche Geschichten. Und man ist einfach nicht mehr zurückgekommen und in der zweiten Halbzeit dann war das, plätscherte das Spiel so dahin. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Killer jetzt nochmal so einen Konter fahren und das 2-0 schießen. Dann sind so Dinge wie in der 90. Minute wechselt Tim Walter dann 2 Spieler ein. Da frage ich mich, dann habe ich noch bei Twitter geschrieben, geiles Zeitspiel, Tim Walter. Weil, ich meine, wie kann man beim Stand von 0-1 aus HSV-Sicht in der 90. Minute 2 Spieler einwechseln? Also,
ja, das weiß ich auch nicht, was das sollte. Also da hast du dann auch nicht mehr so Impact, den hast du dann einfach nicht mehr so auf das Spiel, wenn du dann reinkommst auch. Also das war, habe ich mir auch gedacht, Alter, was ist das denn jetzt? Also das
musst du dann 80. oder 70. machen. Dann frage ich mich, dann kommt immer Mikkel Kaufmann, der ist bemüht. Top-Spieler, aber ein Winzheimer sitzt die ganze Zeit auf der Bank. Und ich kann mich erinnern, letztes Mal, wo Winzheimer, glaube ich, eingewechselt wurde, hat er noch ein Tor geschossen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Spiel das war. Da führten wir schon ziemlich hoch. Aber hat Vinzi auf jeden Fall noch getroffen. Der spielt überhaupt keine Rolle mehr. Der ist völlig abgemeldet. Ich habe sowieso den Eindruck, dass einige Spieler abgemeldet sind bei Walter, wie Kind Zombie auch, und dass das Thema schon durch ist. Dann ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob das alles so gut ist, diese ganze Vertragsverlängerung, seit Heuer Fernandes Vertrag verlängert hat, der wurde ja auch, das ist ja der neue Nationalkeeper. Also in den letzten Spielen ist Heuer Fernandes für mich jetzt auch keine Bank mehr. Also der hat auch schon ein paar Dinger, in Nürnberg ein paar Dinger durchgelassen, gegen Paderborn das kurze Eck nicht dicht gemacht. Also der hat auch gerade keine gute Phase so, ne? Und Heuer hat einen Vertrag verlängert und spielt erstmal wieder scheiße. So, der eigentlich Mr. Zuverlässig ist, ne? Und das fällt halt auch auf. Suhohn hat einen Vertrag verlängert, der war auch auf dem Platz bemüht, aber auch ohne Griff, ne? Und all das spiegelt sich so, das ist so im Prinzip das, was sich die letzten Jahre ja immer spiegelt, wenn es drauf ankommt, brechen die irgendwie zusammen. Also sie brechen nicht komplett zusammen oder so, aber es ist einfach so, die bemühen sich, die wollen es, aber sie können es einfach irgendwie nicht auf den Platz bringen. Und das ist jetzt wieder so gewesen und Ja, was soll man dazu sagen? Also das ist, ja, also man hätte gewinnen müssen, es ist klar, selbst ein Unentschieden, deswegen, also man konnte irgendwann abschalten, selbst ein Unentschieden hätte auch nicht gereicht. Rein punktetechnisch ist das, ja, ist das die schlechteste Saison. Es gibt gewisse Entwicklungen, die ganz positiv sind. Auch ich bin nicht dafür, dass man Walter rausschmeißt, aber ich frage mich bei Walter halt so ein bisschen, der muss halt irgendwann mal einen Plan B entwickeln. Ne? Der muss irgendwann mal eine Überlegung machen, ja, wenn das Spiel so läuft, wie es jetzt zum Beispiel gestern lief, was kann ich denn da mal im Spiel nochmal verändern? Weil es ist halt immer die gleiche Chose und es passieren halt immer die gleichen Fehler. Ne? Mhm. Und man setzt eben auf Spieler, die auf die man nicht setzen kann, einfach. Die gut sind, wenn das ganze Konstrukt läuft und wenn man irgendwie nicht besonders viel Druck hat in der ersten Saisonhälfte oder so, ja, dann funktioniert das. Aber wenn es dann drauf ankommt und all das, was wir schon vorher gesagt haben, ob das jetzt ein Vorteil ist, dass der HSV gegen diese ganzen Mannschaften, was ja runtergebetet wurde, der HSV hat das leichteste Restprogramm. Ich glaube, dass der HSV das schwerste Restprogramm von allen hat, weil er nämlich nur noch gegen Mannschaften spielt, die im Grunde nichts zu verlieren haben oder die unten stehen und die alles geben gegen den HSV. Ne? Also so wie Kiel hatte im Prinzip, das war eine Energieleistung, das war spielerisch, taktisch, aus aller Sicht, das war die schwächste Kieler Mannschaft, die ich da je gesehen habe. Also, und wir haben alle Spiele gegen Kiel irgendwie vergeicht, aber dass man mit Abstand, da war die Kieler Mannschaft mit Abstand die schlechteste. Ich meine, da rennt ein Holtby noch über den Platz und so, ne? Mhm. Aber das ist Peak einfach, wie man den HSV schlagen kann. Das ist dieses simple Modell greift halt immer noch und irgendwann muss da mal halt was passieren. Ja, und so, jetzt setzt man auf die Entwicklung. Ja.
Also wenn ich mal so auf die Tabelle schaue, fällt mir eins auf, denn der HSV war ja bis zum Nordderby-Spieltag mit nur zwei Niederlagen.
Genau.
Eigentlich sehr gut ja so in dieser ganzen Ausgangssituation drin. Ja. Jetzt stehen da mittlerweile sechs.
Ja, sagen ja auch viele, dass das Nordderby irgendwie das Genick gebrochen hat. Aber das habe ich persönlich gar nicht so empfunden, weil ich das, zwar haben wir verloren, aber es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt da irgendwie, dass ihr uns da jetzt total an die Wand gespielt habt. Das war ja in der ersten Halbzeit schon so, dass man gemerkt hat, dass es Bremen besser ist. Aber zum Ende hin war das ja wirklich haarscharf, dass wir da nicht nur das 3-3 gemacht haben. Insofern, da konnte man ja erhobenen Hauptes trotzdem aus diesem Spiel gehen. Also es war ja jetzt nicht so, dass das, weiß ich nicht, oder irgendwelche Umstände wie die Papierkugel dabei waren und oder solche Geschichten. Es war ja, man konnte ja, man wusste, Bremen ist ja schon der Favorit vom Kader her und von allem. Und deswegen haben wir uns ja eigentlich ganz gut aus der Affäre gezogen, so insgesamt gegen die, in den Derbys, sage ich mal. Auch gegen St. Pauli übrigens, die beide Spiele ja nicht unbedingt schlecht waren. Also das erste haben wir zwar auch verloren, aber das war ja auch nicht so, dass wir da total abgelost haben oder so. Also man konnte ja, ne, also ich glaube eher so, dass die Spiele danach, so Nürnberg und dieses Unentschieden in Sandhausen zum Beispiel, dass das so, dass das mehr nachgewirkt hat, also als das verlorene Derby. Also in Sandhausen 1-1 und solche Geschichten, und das war wirklich nicht gut. Da war die zweite Halbzeit ganz gut, aber erste Halbzeit war so schlimm wie die letzten Jahre auch. Und da spielt sich wahrscheinlich dieser Film wieder ab und dann geht es halt wieder von vorne los. Und
ja. Gut, ich hab jetzt genug Mitleid mit dir. Ich erlöse dich.
Das ist das Schlimmste, Mitleid.
Ich erlöse dich. Wir kommen dann gleich, wenn wir über das kleine Nordderby gesprochen haben, dann zum Ausblick, jeweils bei beiden Vereinen noch. Aber wir wollen ja auch ein bisschen über St. Pauli gegen Werder Bremen sprechen.
Ja.
Hast du das Spiel gesehen?
Ja.
Dann ja. Erzähl mal, du hast dich warm geredet, du kannst ja jetzt erstmal so die Brücke spannen für mich. Was ist dir aufgefallen, was war negativ? Wie bewertest du den Schiedsrichter?
Ich fand, das war ein Spiel auf Augenhöhe, also ja, es war ein gut anzusehendes Spiel eigentlich und Ja, also ich glaube, dass das insgesamt, dass Bremen in der ersten Halbzeit, also dass sie eigentlich besser waren, aber St. Pauli dann in Führung gegangen ist. Mhm. Und ja, was soll ich zu dieser Szene zum 1-1, das habe ich dir ja auch geschrieben. Also die, was mich halt verwundert, ist, dass er rausgeht, sich die Szene anguckt und ich glaube, nicht mal nach 10 Sekunden ist er schon wieder weggegangen und hat gesagt, so, das hat mich halt verwundert. Ich weiß nicht, was da was da diskutiert wurde zwischen Köln und dem Schiri, aber ich meine, das muss man halt sehen, dass er einfach diesen Ball da durch die Beine mit der Hand spielt und dadurch ja irgendwie das dem Ball eine Richtung gibt, wonach sozusagen das Tor raus resultierte. Deswegen, insofern, und ich weiß ja, dass wenn ein Tor fällt und da vorher ist die Hand im Spiel, sagen sie ja eigentlich durch die Bank jetzt inzwischen, dann zählt das Tor nicht. Ne? Also insofern hat mich schon gewundert und das ist natürlich ärgerlich für St. Pauli. Auf der anderen Seite muss man sagen, vom Ergebnis her geht das absolut in Ordnung, finde ich. Also, wobei man natürlich sagen muss, jetzt ist die Frage so, wem nützt das Unentschieden jetzt mehr eigentlich? Ne? Und würde ich sagen, Werder.
Ja, nö, gar nicht mal. Ich würde schon sagen, dass das beiden mehr genutzt hat, als dass hätte jetzt irgendwie einer nur gewonnen. Also beide kommen gut weg. Ich selber bin mit dem Unentschieden aus Bremer Sicht absolut unzufrieden, denn man muss ganz klar sagen, Werder hatte wieder in den Chancen die klare Oberhand gegenüber dem Gegner. Also mehr deutliche Torchancen. Torschüsse war relativ ausgeglichen, aber die 1-gegen-1-Situationen oder die Torschüsse von der Qualität her selber gesehen, waren auf Bremer Seite meines Erachtens besser. Und gerade in der ersten Halbzeit hatte man ein oder mindestens zwei Situationen, wo Bremen in Führung geht. Also da fällt mir dieses eklatante, ich will jetzt nicht unbedingt von Versagen sprechen, von Füllkrug im 16er vor, wie heißt der Torhüter, Vaseline, taucht er vor Vaseline, dann nach einem schönen Doppelpass im Prinzip oder Steckpass taucht er da frei vom Torwart auf und normalerweise Füllkrug ist in einer blendenden Verfassung zurzeit. Kannst du den nachts um 3 wecken? Der machte den dann mit verschlossenen Augen und verbundenen Beinen wahrscheinlich rein. Also das ist, das war schon eklatant tatsächlich. Und ja, dann greift eine einfache Fußballregel. Wer die Dinger vorne nicht macht, wird hinten bestraft. Natürlich muss man sich auch fragen, warum Lerat Paccarada da so frei zum Schuss kommt, beziehungsweise nicht zum Schuss, sondern zur Flanke kommt, da muss schon was passieren. Und Friedel dann im Zweikampf gegen Chiré dann auch nicht gerade zwingend wirkte, also nicht so, dass er da hundertprozentig Bock drauf hatte, da hinzugehen. 1-0 zur Halbzeit kann passieren, war aufgrund dessen da vielleicht zu dem Zeitpunkt ein bisschen unverdient, sage ich jetzt mal. Wobei sich aber auch, das muss man auch ganz klar sagen, in den letzten 5 Minuten St. Pauli wieder sehr stark zurückgekämpft hat. Also ab der 15. Spielminute hatte Werder eigentlich die klare Oberhand.
In der ersten Halbzeit. Eine Frage, was sagst du denn zu der Burgstaller-Szene im Strafraum?
Ich sag's so, dass wenn du ihn bekommst, dann kannst du dich freuen. Wenn du den nicht bekommst, solltest du aber nicht meckern.
Ja.
Also,
ja, ich
weiß er auch will nicht. Er will ihn zu sehr. Er merkt dann, nachdem Weiser ihn dann halt berührt, merkt er kommt da nicht mehr hinterher und dann sieht er nur noch den Weg, ich muss mich jetzt fallen lassen. Und das sieht man da. Gerade auch so in der Slow Motion hat man das nochmal so gesehen, dann siehst du in seinem Gesicht so richtig, oh fuck, ich muss jetzt fallen. Und das ist diese eine Millisekunde, die er da zu lange gebraucht hat. Wäre direkt gefallen, ja, klare Sache. Aber er wollte vorbeigehen, er hat es dann nicht mehr geschafft, weil der Ball zu weit weg war.
Ja, also für mich hat es auch nicht ausgereicht. Also das ist zu wenig.
Eben, also das wäre vielleicht sogar auch ein Elfmeter gewesen, dass wenn er ihn gegeben hätte, ich weiß nicht, dann hätte der VAR wahrscheinlich trotzdem wieder eingegriffen. Es wäre meines Erachtens jetzt keine krasse Fehlentscheidung gewesen, aber der VAR macht ja im Moment sowieso was er will. Da kommt er gleich nochmal ganz deutlich zu. Ja, 1-0 war es dann zur Halbzeit. Das, irgendwie war es klar, dass das ein Zwei-Tore-Spiel wird. Und also es werden maximal zwei Tore fallen. Also dieses Gefühl hatte ich schon tatsächlich auch vorm Spiel. Und mehr als ein Unentschieden war da nicht drin für Werder. Mit der Ausnahme, dass wenn du sehr, sehr früh tatsächlich in der zweiten Halbzeit tatsächlich dann den Ausgleich schießt, dass du dann vielleicht nochmal die Chance hast. Das ist ja dann auch passiert. Bremen ist ja dann relativ früh wieder rangekommen. Und das Tor selber war gut rausgespielt. Die Situation vorher ist ja, also wer es nicht gesehen hat, sollte sich bei YouTube von der Sportschau auf dem Kanal die Spielzusammenfassung mal angucken. Agu im Zweikampf gegen, ich glaube, Beilfuß oder wie er hieß, relativ unerfahren. Also mir sagt er zumindest nichts. Ich glaube, der kam auch irgendwie aus der zweiten Mannschaft oder wenn nicht sogar A-Jugend. Die haben ja wohl, Beifuß heißt er, die haben ja irgendwie ein rechter Verteidigerproblem, was ich so raushören konnte. Und ja, genau, hauptsächlich spielt er in der Regionalliga, hat aber auch schon 9 Spiele und 1 Tor in der zweiten Liga jetzt hinter sich gebracht. Ja, Agu tunnelt Beifuß mit dem Arm. Und ich meine, ob das jetzt Absicht war oder nicht, das kann, sollte und darf man, glaube ich, nicht bewerten, denn weiß ich nicht, das sah mir schon eher nach einem Zufallsprodukt aus, ja, aber nichtsdestotrotz, die entscheidende Richtungsgebung kam nicht vom Fuß, sondern tatsächlich von der Hand und dann ist es meines Erachtens ein Handspiel, das dann natürlich bei Fuß da nicht hinterhergeht und das dann konsequent zu Ende verteidigt, denn hätte er sich nicht auf den Schiri konzentriert und sich mit Meckern beschäftigt, dann hätte er den Agu locker ablaufen können und dann wäre die Sache auch relativ schnell geritzt gewesen. Zumindest hätte er den Pass auf Bittencourt dann verhindern können. Ja, summa summarum, das Unentschieden geht in Ordnung. Das Wie ist aus Bremer Sicht ein bisschen schade, aber trotzdem ist es irgendwie zu wenig. Man kann zufrieden sein, man kann aber auch genauso unzufrieden sein. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, war jetzt nicht nur aufgrund der Handspielsituation, dass der Bart Stübner, das war der Schiri für das Spiel tatsächlich, ich fand ihn katastrophal. Also in vielen Sachen, also die Burgstaller Strafstoßgeschichte ist vertretbar meines Erachtens, da hat er ein Feingefühl gezeigt, aber sonst in vielen Situationen, die Einwürfe, teilweise, sobald der Assistent nicht auf der richtigen Seite war, hatte ich das Gefühl, da wurde jedes Mal im Innerlichen eine Münze geworfen, wer jetzt den Ball kriegt. Zweikampfbewertung auch teilweise sehr kurios gewesen. Das ganze Spiel ist mit einer gelben Karte ausgekommen für St. Pauli tatsächlich. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich halte nichts davon, dass man mit gelben Karten um sich wirft als Schiri, aber ich sag mal so, vielleicht hätte die ein oder andere früher ein bisschen besser dem Spiel getan als zu spät. Ja, nützen tut's beiden, dieses 1:1, denn Darmstadt hat gepatzt, der HSV hat gepatzt. Man kann so im Prinzip jetzt sagen.
Der HSV ist weit weg. Also es wäre sowieso nur noch um Relegation gegangen, glaube ich.
Ja, also der HSV und Heidenheim sind so gut wie jetzt raus. Also Heidenheim auf jeden Fall, auch wenn sie punktgleich mit dem HSV sind. Aber der HSV hat ein grandioses Torverhältnis immerhin noch. Da kann man vielleicht noch drüber irgendwie darüber nachdenken, an Platz 3 noch ranzukommen.
Dafür müsste man alle Spiele gewinnen.
Jo, sag niemals nie. Ne? Und vielleicht reichen auch 3 Spiele zu gewinnen und der Rest verliert alles. Also ne, abwarten, Tee trinken, was passiert. Nürnberg darf sich so, denke ich mal, noch leichte Chancen ausrechnen. Die sind auch 3 Punkte jetzt hinter St. Pauli.
Und ich glaube, ihr spielt jetzt gegen Nürnberg.
Genau, wir spielen jetzt tatsächlich gegen Nürnberg direkt. Ja. Deswegen würde ich jetzt auch einfach gleich direkt den Ausblick machen. Der HSV kommt zum Schluss. Nürnberg, durch das 3:1 gegen Darmstadt wieder zurück. Oder mehr drin. Denn je im Aufstiegsrennen jetzt, ganz weg waren sie ja nie, haben sich jetzt aber deutlich angemeldet. Und ja, wird spannend, wird lustig. Werder kann ja anscheinend wieder aus dem personellen Vollen schöpfen, was mich auch verwundert hat tatsächlich. vor dem Spiel gegen St. Pauli, dass halt auch die komplette Innenverteidigung sich zurückgemeldet hat. Das Hinspiel hat man 2-1 gewonnen, Last-Minute-Sieg, da kann ich mich noch dran erinnern, da war ich nämlich tatsächlich in Böppel. das war das Spiel tatsächlich. Und ja, was rechne ich mir da aus, was denke ich, was passiert? Also erstmal, es ist Montagmorgen. Also Montagmittag, gut, kann man sagen. Es kann auch einiges passieren. Der ein oder andere kann sich noch verletzen. Der ein oder andere kann auch Corona bekommen. Ich klopfe jetzt dreimal auf Holz, dass das nicht passiert. Aber Ausblick, weiß ich nicht. Also in Nürnberg muss man jetzt gucken, inwieweit die das gepusht hat, dieser Sieg gegen Darmstadt. Die werden Bock haben,
ja, das, als absolute Außenseiter. Ich habe das Spiel gesehen, also... Das ist jetzt nicht so, dass Nürnberg da, also das hätte Darmstadt genauso gut gewinnen können. Also es
lief ja, es dann, waren zwei Standardtore und ein Eigentor. Ja. Natürlich, aber das ist ja schnutzpiepegal. Also diese Auswirkungen, die dieses Spiel, dieser Sieg dann haben kann, das kommt ja erst dann nach dem Spiel. Das ist ja im Prinzip das Gleiche wie mit dem Nordderby und den eventuellen Auswirkungen auf den HSV nach der 13-2 Niederlage. Das muss man beobachten. Man muss jetzt sehen, Werder geht leider wieder als klarer Favorit rein. Es ist auch noch ausnahmsweise, das ist leider auch ein Heimspiel, was ja dann diese Favoritenrolle dann nochmal unterstreicht. Ne? Und ich würde mir einfach wünschen, dass Werder mehr seine Torchancen nutzen wird jetzt in Zukunft, denn das muss man schon wirklich anmerken, dass einige Punkte jetzt liegen geblieben sind, weil man zu blöd war tatsächlich, dass die Pille dann über die Linie zu drücken. Schafft man das jetzt, sich darauf die Trainingswoche zu fokussieren, dann denke ich, dass da am Ostersonntag 3 Punkte rauskommen können. Ich bleibe optimistisch. Schönes 2-0, 3-1. Ich würde mal wieder ein Spiel mit ein paar Toren freuen. Nicht so viele Tore, dass ich da wieder ein Herzkasper kriege, wie gegen Paderborn, aber ein schönes Spiel würde ich mir einfach wünschen und mit dem besseren Ausgang für Bremen. Ich würde es Nürnberg natürlich trotzdem wünschen, dass die weiterhin, du siehst das ein bisschen anders, dass sie weiterhin dabei bleiben. Für mich gehört Nürnberg, ganz davon abgesehen, wie sie gegenüber dem HSV aufgetreten sind, gehört Nürnberg für mich auch mit in die erste Bundesliga. Ich bin mit Nürnberg in der ersten Liga groß geworden.
Also aber Nürnberger Rostbratwürstchen sind ganz gut.
Ja. Ja, Harry sorgt wieder für den kulinarischen Ausblick.
Ich würde auch sagen, also meine Prognose ist, Werder gewinnt gegen Nürnberg, definitiv 2-0 oder so, glaube ich auch. Und ich glaube, dass Schalke auch in Darmstadt gewinnt. Und dadurch werden die beiden, also es wird ein Battle um Platz 1 zwischen Schalke und Werder, schätze ich. Und es wird ein Battle um Platz 3 zwischen St. Pauli in Sandhausen. Da glaube ich nur, dass sie nun Unentschieden holen, weil in Sandhausen tun die sich auch immer schwer.
Was dem Zuhörer von uns aufgefallen ist übrigens, Sandhausen muss gegen fast alle noch ran, die oben stehen.
Ja, und Sandhausen ist, glaube ich, auf Platz 4 der Rückrundentabelle. Sandhausen ist richtig gut drauf. Also da hat St. Pauli lange noch nicht gewonnen. Also ich glaube, die zwei setzen sich oben ab. Und da wird es ein Battle um Platz 1 geben. Und ich glaube, es gibt den Battle um Platz 3 zwischen St. Pauli, Darmstadt und Nürnberg. Das ist meine Prognose jetzt.
Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die ganzen Partien aussehen. Ich weiß nur, dass ihr zu Hause gegen KSC spielt.
Ja, Darmstadt, Schalke. Ein Top-Spiel, ja.
Ja, also es ist in Darmstadt, das Schalke-Spiel. Ich würde mir natürlich ein 1-1 wünschen. Oder noch banaler gesagt, bei einem Sieg von Werder würde ich mir auch einen Sieg von Darmstadt wünschen. Oder ein Unentschieden halt, wie auch immer. Ja, darauf. Aber da sagte Ole Werner was ganz Interessantes. Er rechnet nicht. Er liest nicht, er guckt nicht.
Sollte man ja auch nicht. Das ist, ja.
Er will einfach nur selber seine Aufgaben erledigen und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, tatsächlich daran zu gehen. Zwei Spieltage vor Schluss kann man dann anfangen rumzurechnen und was weiß ich. Aber jetzt, wir haben 5 Spiele noch, das sind 15 Punkte, da kann echt noch ganz viel passieren tatsächlich. Auch der HSV, natürlich, klar, das ist eine Sache, die scheint unmöglich zu sein. Aber ich denke mal schon, dass die sich noch möglichst gut verkaufen wollen. Und wer weiß, man sollte in der Liga niemals sagen.
Also die sind, das ist ein bisschen schwierig jetzt, die Situation, weil im Grunde ist die Saison gelaufen, aber man hat noch 5 Spiele und man kann sich jetzt auch nicht absolut hängen lassen. Oder nee. Also man hat natürlich auch noch nächste Woche und das ist auch nicht ganz unwichtig, dass das Halbfinale im Pokal. Und wenn du jetzt gegen KSC nochmal so eine Leistung abrufst, wie gegen, und KSC wird nicht einfach, das wissen wir aus dem Pokal und die wollen unbedingt nochmal in Hamburg gewinnen. Und wenn man da jetzt nochmal so rumgraupelt, dann verbaut man sich ja auch so ein bisschen ein gutes Herangehen an dieses Pokalspiel, was ja auch nochmal, also das ist ja im Grunde das jetzt noch das Wichtige, die wichtigste Partie im Grunde genommen, weil man da noch was erreichen kann. Und also ich sag mal, wenn sie das vergeigen, dann schießt uns Freiburg zu 5-0 aus dem Stadion.
So. Also ich hab noch eine Vorstellung, nicht eine Idee, weil wie auch immer, aber würde ich dann gerne gleich nach deinem Ausblick einmal besprechen, denn ich habe eine Zuschauerfrage letzte Woche Freitag eigentlich für die Freitagsfolge tatsächlich zugespielt bekommen oder Donnerstag. War aber ein bisschen zu spät, da waren wir schon fertig. Die würde ich dann jetzt gerne mit reinnehmen und da würde ich dann halt auch gerne einklinken beim HSV. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir machen einfach mal jetzt den Ausblick für Hamburg KSC. Und dann erzähle ich dir mal die Zuschauerfrage und dann erzähle ich dir mal, was der HSV machen sollte, was vielleicht sogar funktionieren könnte. Was hältst du davon?
Ja,
dann fangen wir an. Hamburg Ausblick. Zu Hause.
Ja, Ausblick. Also erstmal hat der HSV 2 Tage frei bekommen.
Diaz schießt das 2-1 in der 90.
4. 2 Tage frei bekommen.
2 Schusstore.
Aufgrund der guten Leistung von Tim Walter. Ja. Es ist ein Samstagabendspiel gegen den KSC. 1-1. Mit Hängen und Würgen.
Okay.
Was soll ich sagen? Ich habe irgendwie gar kein Gefühl, weil ich meine, irgendwie ist das so, es kommt halt drauf an, so nach dem Motto, ist sowieso jetzt alles scheißegal, dann spielen sie wahrscheinlich wieder ganz locker auf, wie gegen Aue, so ein bisschen befreiter. Dann können sie sogar gewinnen. Dann, wenn tatsächlich irgendwie davor, ich weiß gar nicht, wer davor spielt, also nur St. Pauli, ne? Ja, die anderen Spiele kommen erst am Sonntag. Gut, aber sag mal so, wenn Sandhausen jetzt 3-0 gegen, oder 3-1 oder 2-1 gegen St. Pauli gewinnt.
1-0 reicht auch.
So, dann geht dann schon wieder los. Ah, kann der HSV doch noch St. Pauli, ne? So,
ja, dann
so
sind es ja nur noch 4 Punkte. Dann sind
so,
St.
Pauli nur noch 4 Punkte. Ja, ja, dann geht dann das wieder los und dann geht dann schon wieder so ein bisschen Druck und dann werden sie wieder verkacken. Und der KSC, das weiß ich jetzt schon, die werden sehr bissig sein, weil die ärgern sich jetzt noch, weil sie da gegen uns da die Nummer da im Pokal rausgeflogen sind. Also es kann in alle Richtungen gehen. Deswegen sage ich mal so dazwischen unentschieden. Und das wird überhaupt nicht helfen. Also ja, aber ich hoffe natürlich, dass sie sich irgendwie am Riemen reißen und dann nochmal was rausholen, weil dann geht's dann zum Pokal. Ja, aber was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich würd mir mal wünschen, dass man vielleicht mal anders spielt, ne? Also, dass man vielleicht mal einen Kittel auf die Bank setzt. Jetzt wirklich mal. Ich meine, wir haben gegen, ich weiß, dass das wird dann, kommt gleich hier Lücht um die Ecke und so, ne? Dann wird er sagen, ja, Darmstadt war ja auch scheiße und so. Ja, aber ich meine, der HSV hat trotzdem 5-0 in Darmstadt gewonnen, ohne Kittel, ne? Das beste, also das höchste Ergebnis, ne? Und die waren total präsent, dominant. Also so gut habe ich die in den ersten 15 Minuten, da habe ich die schon lange nicht mehr gesehen. Also, und klar war Darmstadt irgendwie völlig neben sich, aber das hängt ja auch vom Gegner ab. Und das war schon gut, ne? Dass man da so eine Teamleistung abliefert. Ja, warum nicht mal einen Kittel auf die Bank setzen? Ne? Ich würde es einfach mal machen. Ich würde dann einfach mal einen Suhohn oder einen Rohr oder einen Reis ist gesperrt, der darf nicht spielen. Also es wird sich sowieso irgendwas ändern. Insofern, ich würde da durchaus mal was ausprobieren in dem Spiel. Was Neues, neue Impulse setzen und ja, das will ich dafür nutzen.
Wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, dass der HSV so weitermacht, wie es jetzt ist und nicht irgendwie ein Umdenken in den nächsten paar Tagen passiert, dann denke ich auch, dass der HSV sich da noch zu sehr Druck machen wird. Wird das irgendwie unentschieden oder mit ganz viel Pech sogar ein Sieg für Karlsruhe und dann ist es endgültig vorbei. Also im Prinzip ist jetzt jedes Spiel so das absolute Endspiel, auch wenn man ja jetzt irgendwie raus ist. Ne? Das ist einfach so, solange rein rechnerisch noch was möglich ist, sollte man das nicht abschreiben. Das ist
aber das
so.
Ist nicht die, aber so denken nicht die, denkt man glaube ich nicht mehr in Hamburg. Also in Hamburg ist das schon so, dass es total abgeschrieben ist momentan. Also das ist, ich glaube, dass sie sich keine Hoffnung mehr machen da.
Abwarten. Ja, ich würde sagen, das geht auch unentschieden. Also da gehe ich mit 1-1. Ganz viel Pech, wie gesagt, dann halt für den KSC dann der deutlich bessere Ausgang. Und da muss man ja nochmal nach unten gucken. Wenn der KSC gewinnt, dann hat man den KSC auf 3 Punkte. Dann kommen die von unten langsam auch wieder hoch. Und dann kann es passieren, dass der HSV so richtig runterrutscht, natürlich.
Ja.
Mein, ob du jetzt 6. wirst oder ob du 10. wirst, das ist ja eigentlich auch vollkommen scheißegal. Aber
genau.
Ja. Nach 3-mal Platz 4 sollte doch auch noch das 4. Mal Platz 4 kommen, oder nicht?
Das wird schwer genug. Das wird schwer genug.
Ja. Ja gut, dann komme ich mal zur Zuschauerfrage. Bennett hat nämlich gefragt, Sieht Harry überhaupt noch Aufstiegschancen? Generell, so wie es im Moment aussieht. Allerdings auch für beide, also ob ich auch die Aufstiegschancen sehe. Und er fragt auch, ob man einen kleinen Ausblick machen könnte für Werder, falls man aufsteigt, wie es in der Bundesliga klappen könnte, sich zu etablieren.
Da bist du, glaube ich, der
Beste. Da bin ich gefragt, ja.
Aber
fangen wir aber beim HSV an. Fangen wir an.
Aufstiegschancen bei 0,001%. Da müsste schon wirklich. Also man müsste alle Spiele gewinnen erstmal. Das ist das größte Problem. Also diese Rechnerei, es ist ja sowieso so, man muss von Spiel zu Spiel gucken, ja.
Genau.
Es ist eine Floskel. Aber es ist ja richtig. Man müsste erstmal Spiele gewinnen. Aber die gewinnen ja keine Spiele mehr. Also so wie jetzt das Nachholspiel, ja, aber. Die müssen gegen den KSC, ich guck mal eben durch, die müssen gegen den KSC gewinnen erstmal, das wird schon schwierig. Dann kommt am 31. Spieltag, müssten sie in Regensburg gewinnen, sehe ich auch nicht. Dann haben sie ein Heimspiel gegen, nee, dann haben sie noch ein Auswärtsspiel. Ah, ein doppeltes Auswärtsspiel in Ingolstadt.
Ja, gut,
also gut. Ja, ich sag mal, aber das ist natürlich auch so eine Partie, nachdem, die sind abgestiegen, so, ach, jetzt kommt nochmal der große HSV, den stellen wir nochmal am Bein. Dann hat man nochmal ein Heimspiel gegen Hannover 96. Hannover 96, das wissen wir alle, auch ein Angstgegner. Reißt man sehr selten was gegen die. Mhm. Aber die sind so schlecht drauf, da könnte vielleicht sogar nochmal was gehen. Und am letzten Spieltag, genau, in Rostock. So, und in Rostock, die freuen sich auch schon, glaube ich. Also, und dass das alles mit Siegen ausgeht, und dann wird es ja auch nur noch darum gehen, vielleicht auf Platz 4 oder 3 zu springen. Tja, ob das eine Aussicht jetzt ist, ich weiß es nicht.
Ja gut, ich bewerte jetzt einfach mal die Chance für Werder. Ich lasse dich da mal alleine.
Aber du hattest doch noch irgendwie, du wolltest mir doch noch irgendwas sagen.
Irgendwie. Ja, ich beantworte eben die Frage für Werder, das ist relativ schnell erzählt. Nach so einem Spiel wie gegen St. Pauli, wenn du deine Chance nicht machst, dann schleicht sich so langsam wieder dieser Schutzpessimismus ein, den du in den letzten 2 Bundesliga-Jahren dir angefressen hast, sage ich jetzt mal. Allerdings, man ist punktgleich mit dem Tabellenführer, liegt da nur hinter, weil man 10 Tore weniger geschossen oder mehr kassiert hat, wie auch immer. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, gewinnst du gegen Ingolstadt, gewinnst du gegen Sandhausen hast du 4 Punkte mehr drauf, dann bist du 4 Punkte Schalke schon voraus und dann bist du eigentlich jetzt schon aufgestiegen. Werder hat noch echte Kanten da vor sich liegen mit Nürnberg. Ich glaube, Kiel ist dann direkt danach. Muss man gucken. Nee, Schalke. Also Nürnberg, Schalke, Kiel ist jetzt der Fahrplan für die nächsten Wochen. Das ist schon hammerhart. Und wenn man jetzt nicht weiterhin unentschieden spielt wie der HSV oder verliert, dann ist das, denke ich, relativ schnell irgendwie vorbei. Dann ist man auch schnell drin. So, ob sich das jetzt unter den ersten beiden, wie du das prognostizierst, abspielen wird, das weiß ich nicht. Das muss man einfach jetzt mal abwarten, was Schalke gegen Darmstadt macht, was Bremen gegen Nürnberg macht. Treten beide wieder auf die Stelle mal, dann ist das immer noch ein Viererrennen, wenn die sogar Fünferrennen, wie auch immer, was dann der HSV jeweils dann noch draus macht. Aber ja, Bremen hat noch alle Chancen da. Man muss einfach nur seine Hausaufgaben machen und dann ist die Sache auch sehr, sehr schnell meines Erachtens geritzt und ja.
Aber jetzt mal, stell dir mal vor, der Werder landet am Ende noch auf dem Platz 3, Relegation. Wie wäre das so gefühlt? Das wäre doch schon scheiße, oder?
Aufgrund des Endes der Hinrunde und der Rückrunde, die man gespielt hat, ja. Andererseits muss man dann ganz klar sagen, lag es jetzt nicht an Markus Anfang, um Gottes Willen, das ist jetzt auch zu viel gesagt, aber dann hat man es halt in den ersten 10, 12, 13, 14, 15 Spieltagen verkackt, weil man da einfach wirklich nicht da war. Dann ist das halt so, das ist dann das Lehrgeld, was man zahlen muss und ja.
Aber dann spielt ihr ja sowieso gegen Hertha. Das wird sowieso.
Also, wenn ich mir das angucke, also Hertha ist kein Freilos. Alles, was da sein wird, ist kein Freilos. Denn wenn ich mir die Statistiken angucke, in der Relegation hat meistens immer der Bundesligist sich gehalten. Aber bis auf, ich glaube, Nürnberg in der ersten Saison, wo es die Relegation gab, gegen Cottbus und Union gegen Stuttgart damals, aufgrund der Auswärtstorregel, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, hat sich da.
Ich glaube, Hertha ist so ein bisschen so HSV Werder-Style-mäßig drauf.
Boah.
Also was, das ist ja, ich habe das Spiel gegen Union, also Union, Halleluja.
Ich würde mich noch nicht mal auf Hertha BSC so festbeißen. Das machen viele, das viele.
Ja, die werden Platz 17, glaube ich, eher.
Also das einfach. Ja, abwarten. Also Platz 3 wäre natürlich irgendwie, man hat auch die Chance aufzusteigen. Andererseits denke ich mir, wenn man es dann in 34 Spieltagen nicht auf Platz 1 oder 2 geschafft hat, dann diese 2 Zusatzspiele, das ist einfach nur eine Qual. Ich habe es jetzt als möglicher Absteiger einmal miterlebt. Da sind wir auch nur aufgrund der Auswärtstorregel dann tatsächlich in der Liga geblieben. Und nee, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn aufsteigen, dann direkt ohne Umweg. Ja. Weiß nicht. Wenn du dann natürlich trotzdem aufsteigst, ja, okay, freue ich mich natürlich auch drüber. Aber die Chancen sehe ich dann gering, weil Qualität ist dann, wenn man jetzt wirklich von Hertha ausgeht, der Kader von Hertha ist dann doch qualitativ deutlich besser besetzt und dann wird es halt so passieren, dass Davy Selke nicht Werder in die Bundesliga schießt, sondern wieder zurück in die zweite Liga schießt. Also das ist, nee. Relegation. Soll nicht sein, bitte. Das tut nicht Not.
Ja.
Ja, was ich dir ja noch erzählen wollte. Wie könnte der HSV vielleicht nochmal wieder oben ranstoppern?
Da bin ich gespannt.
Du hast es ja selber im Prinzip schon so ein bisschen verraten. Einfach jetzt mal, also was sowieso ganz wichtig ist, Walter die Zeit geben. Walter jetzt die Zeit geben, mindestens noch eine Saison und die Saisonvorbereitung, da jetzt einen Plan B zu entwickeln und den Kader nach Walters Wunsch nochmal zu verstärken oder auszumisten. Und damit würde ich jetzt schon anfangen. Ich würde einfach mal so diese Leistungsträger, Kettel und Jatta, würde ich einfach mal wirklich stumpf nicht spielen lassen. Da würde ich, keine Ahnung, mal gucken, was die Jugend dazu bieten hat. Ali Du würde ich auch nicht mehr spielen lassen.
Ah.
Von der Bank kommen lassen, okay.
Also, wenn er dann da bin ich auch übrigens gespannt, wie das in Frankfurt wird. Also ich glaube, weiß nicht, ob die wissen, was sie sich da geholt haben.
Ja, abwarten. Und ja, so Leute wie Suhun spielen lassen. Ne, Rohr, der scheint ja auch irgendwie was zu können. Und dann würde ich da einfach mal Jugend forscht weiter angehen und gucken, was da so passiert. Ich würde auch tatsächlich ganz stumpf mal Heuer Fernandes auch nicht spielen lassen, sondern
Tom Mikkel.
Tom Mikkel von mir aus, der soll dann auch noch seine ein, zwei Spiele bekommen. Aber wie heißt es nochmal? Oppermann?
Richtig, Oppermann, ja.
Den einfach mal ein paar Minuten geben. Der kann sich ja auch nicht weiterentwickeln, wenn er ständig nur Regionalliga spielt, sondern der muss auch mal ein bisschen Zweitliga-Luft dann schnuppern.
Dann hatten wir so. Kran noch. Kannst du dich erinnern? Dieses eine Spiel, wo er diesen geilen Pass gemacht hat.
Ja,
der hat
Elia Kran.
Ein Spiel gemacht und danach kein einziges Spiel mehr gemacht.
Ja, ich glaube, der wurde nochmal eingewechselt für 20 Sekunden oder so.
Ja, genau. Aber also, da gebe ich dir vollkommen recht.
Das würde ich tatsächlich machen, denn ich würde einfach jetzt so rangehen, ich kann nicht mehr aufsteigen. Ja, es ist rechnerisch möglich, aber ich kann nicht mehr aufsteigen. Ich lasse jetzt die Jungs spielen, die Bock haben, die sich dafür den Allerwertesten aufreißen. Und wenn man dann am letzten Spieltag gegen Rostock noch die Möglichkeit hat, mit einem Unentschieden des Gegners, also mit einem Unentschieden des Fernduellgegners, irgendwie auf Platz 3 hochzurutschen, ja, warum nicht? Ne? Also gut, ja, so könnte es noch passieren. Aber wenn ich weiterhin Jatta spielen lasse, wenn ich weiterhin Wenn ich auf Kittel verlasse. Kittel kannst du vielleicht nochmal reinbringen, so,
ja, so
für die letzte halbe Stunde.
Genau, genau.
Ne?
Sage ich und, ja immer, so ein Wechselspieler, ja.
Genau, und das würde ich dann so machen. Glatzel soll natürlich weiterhin spielen. Ich glaube, das ist so einer der Lichtblicke im Kader. Wobei ich da auch ganz klar sagen würde, Winsheimer weiterhin die Chance geben. Ich würde auch tatsächlich, auch wenn ich dich damit immer ein bisschen auf Kippe nehmen will, ich würde auch Kaufmann ein bisschen mehr Zeit geben, tatsächlich. Denn auch da muss man sagen, der hat echt wenig Spielzeit bekommen. Leider. Ich finde ihn immer noch sehr interessant. Und ja, wer weiß, vielleicht könnte es dann was werden. Aber ich weiß nicht, ob der HSV das so sieht und ob der HSV sich traut, diesen Schritt zu gehen. Denn solange es halt nun mal möglich ist, punktetechnisch, werden die sich unter Druck setzen, denke ich. Und das könnte dann nicht zum Erfolg führen.
Ja, aber prinzipiell sehe ich das genauso. Würde ich auch
sagen. Einfach schon mal so Vorbereitungen für die zweite nächste Zweitligasaison machen. Es ist ja dann auch keine Schande, wenn es dann nach hinten losgeht, aber man hat dann schon mal einen klareren Blick auf den Kader, einen klareren Blick auf die Leute, die bleiben. Und man hat dann vielleicht auch schon die Chance, früher irgendwelche Altlasten loszuwerden. Ne? Das ist, so würde ich das sehen. Ne?
Ja.
So. Ja. Eigentlich haben wir es ja jetzt.
D'accord.
Aber wir wollen ja noch drei steile Thesen aufstellen.
Ja.
Drei steile Thesen zum restlichen Ligaverlauf. Also noch nicht mal nur auf Werder und auf HSV gemünzt, sondern auf allgemein die zweite Liga. Ich würde sagen, wir machen das im Top 3 oder Top 5 Verfahren. Du fängst einfach mit der ersten These an. Nee, einfach drei Thesen. Du fängst mit deiner ersten These an.
Erste These?
Ja. Kann auch zum HSV natürlich sein. Das,
ja.
Es wird einfacher für dich.
Terodde wird Torschützenkönig.
Okay.
Die ist aber nicht steil, die These.
Ja. Meine erste steile These ist, dass der Abstiegskampf schon ad acta gelegt ist. Ich glaube, da wird sich nichts tun.
Das stimmt.
Also das wird original so zu Ende gehen. Vielleicht, genau. Wird Ingolstadt noch mit Aue die Plätze tauschen, aber Sandhausen ist 6 Punkte vor Dresden. Die sind im Moment sehr gut drauf. Die werden locker noch irgendwie 2-3 Mal punkten.
Also eher rutscht noch Hannover auf Platz 15 und Sandhausen noch drüber, glaube ich.
Ja, oder? Genau. Aber also die letzten drei Plätze, meine erste steile These, die sind eingemauert.
Ja. Okay. Zweite steile These, Werder wird Erster.
Oh, du schmeißt hier aber auch echt steile Thesen um.
Mir fällt gerade keine andere ein.
Ja, meine zweite steile These ist, dass der HSV am letzten Spieltag noch Relegationshoffnung hat.
Ey, daraus mache ich eine Headline. Da kriegen wir Clickbait oder wie heißt das hier?
Ja.
Okay, dritte steile These. Kittel und Jatta spielen auch nächste Saison beim HSV.
Meine letzte These, die dritte These ist tatsächlich, dass entweder Bremen oder Schalke direkt aufsteigt, nicht beide.
Ja, spannend bleibt's. Also es ist natürlich so, Darmstadt und Nürnberg, die kommen so ein bisschen, ne? Wir gucken mal, was geht. So um die Ecke.
Ja. St. Pauli theoretisch auch.
St. Pauli auch,
sollte sich auch genau diese Lockerheit weiterhin bewahren und sagen, ja, wir gucken, was passiert. Denn wenn wir ehrlich sind, St. Pauli hatte so wirklich keiner richtig auf dem Schirm fürs Aufstiegsrennen. Man war sich bewusst, St. Pauli ist dann letzte Saison nach einer katastrophalen Hinrunde in der Rückrunde zurückgekommen. Und ich glaube, theoretisch hätten die ja sogar auch noch irgendwie 2-3 Spieltage vor Schluss die Chance gehabt, irgendwie oben dann reinzumischen. Dann haben sie aber irgendwie ihr erstes Spiel nach 12 Spielen verloren oder sowas.
Aber ganz ehrlich, ne, aus HSV-Sicht gibt es ja so dieses Horrorszenario: Bremen und St. Pauli steigen auf und der HSV bleibt in der zweiten Liga. Und ich finde das gar nicht so schlimm. Ganz ehrlich, also ich würde fast hoffen, dass dann beide wirklich hochgehen, weil dann haben wir unsere Ruhe und haben diese scheiß Derbys nicht und können dann weiß ich nicht, wenn Fürth dann noch runterkommt und ich weiß nicht, wer noch runterkommt, dann haben wir ja eine relativ, sage ich mal, haben wir ja nicht mehr so eine zweite Liga wie diese Saison. Dann wird man sagen, ja, aber Attraktivität. Ja, aber vielleicht ist es, kommt das dem HSV dann zugute, obwohl das würde wieder der These widersprechen, dass man sich ja gegen diese kleineren Mannschaften und so ebenso schwer tut. Ne? Aber weiß ich nicht. Gibt es ein Für und ein Wider? Ich weiß es nicht, was besser ist.
Aber also ich kann, gut. Also wenn man sich die Historie des HSV anguckt, dann ist das schon in Anführungszeichen eine Schande, dass dann St. Pauli und Bremen eine Saison lang mindestens in der ersten Liga verweilen werden und der HSV in der zweiten ist. Die Aussage kann ich schon verstehen.
Aber
im Endeffekt, ja.
Nun stell dir mal vor, die Saison drauf, steigen wir auf und ihr beide wieder ab. Dann würde ja auch gehen.
Oh, das könnte auch passen. Also, gut, dass du das sagst. Bennett hat ja auch noch gefragt, wie Werder Bremen sich eventuell etablieren könnte. Ja. Also ich sehe das noch nicht so, dass Werder sich etablieren kann. Und mir fehlt auch so ein wenig die Fantasie, denn wir haben weder eine gute Jugendarbeit noch ein gutes Scouting-System. Und wir sind in der nächsten Saison auch immer noch dazu verdammt, einen Transfer-Plus zu erwirtschaften. Das habe ich auch schon in der letzten Folge erwähnt, dass wir diesen Transfer-Plus erwirtschaften müssen. Dass wir also dann eigentlich nur mit ablösefreien Transfers um uns schmeißen können, also die zu uns kommen und wir verkaufen ein, zwei Spieler. Dass wir also Geld einnehmen, das Problem sehe ich nicht. Ich denke mal, ein Friedel wird sich nach der Saison verabschieden. Ob Werder jetzt aufsteigt oder nicht, das ist einfach, weil Werder, wie gesagt, ein Plus einnehmen muss. Und da ist Friedel, denke ich, tatsächlich die einzige Option, da sein Vertrag halt noch weiter laufen wird. Bei Veljkovic weiß ich jetzt nicht, ob er schon verlängert hat. Toprak muss man auch gucken, was da passiert. Verlängert er jetzt noch? Steigt Werder auf? Also er wird nur verlängern, wenn Werder aufsteigt, denke ich. Er wird sich nicht noch ein Jahr zweite Liga antun. Wobei ich auch da sagen muss, ob Toprak dann für die erste Liga dann immer noch genug ist. Boah, wird schwer. Ist ein Top-Fußballer, keine Frage. Aber er ist halt dann doch immer noch relativ verletzungsanfällig. Also mir fehlt, wie gesagt, ein bisschen so die Fantasie. Hätte man jetzt irgendwie eine zweite Mannschaft, die mit Talenten um sich wirft, oder eine A-Jugend, wo du sagst, da könnte man ein oder zwei Spieler direkt hochziehen, ohne den Umweg U23 oder verleihen. Ja, dann könnte ich mir da irgendwie was vorstellen. Aber im Moment, sage ich ganz ehrlich, wenn Werder aufsteigt, würde es mich nicht wundern, wenn du dann halt wieder direkt absteigen würdest und man erstmal so 10 Jahre damit beschäftigt ist, sich für die erste und zweite Liga jeweils regelmäßig anzugucken. Vielleicht mal irgendwie über 2 Jahre die zweite Liga, über 2 Jahre die erste Liga, aber dann im zweiten Jahr trotzdem wieder absteigen. Also ja, schwierig. Der Kader jetzt ist zu gut für die zweite Liga, aber ich glaube, er ist eher garantiert nicht konkurrenzfähig für die erste Liga ist und da müsste halt echt noch der ein oder andere wichtige Spieler dann kommen. Es ist auch die Frage, was Ole Werner nächste Saison für einen Fußball spielen lassen möchte. Im Moment spielen wir immer noch diese Fünferkette. Ich schaue gegen Fünferketten an. Ich selber greife dann nur zu so einem System, wenn ich weiß, dass ich eigentlich der Schwächere bin, meines Erachtens. So Fünferkette, weiß ich nicht, oder Dreierkette, je nachdem, wie auch immer man das sehen möchte. Wenn er dann auf ein 4-3-3 umschulen möchte, dann muss man schon auch ordentlich Außenbahnspieler holen. Und ob man das nur mit ablösefreien Transfers schafft, weiß ich nicht. Also das wird dann, wenn Werder aufsteigt, ein sehr hartes Bundesliga-Jahr und von Etablierung möchte ich dann noch nicht sprechen.
Ja. Ja, ausführlich.
Haben wir es auch geschafft, das Ding wieder auf fast eine Stunde zu ziehen heute?
Ja. Das muss ich jetzt mal verarbeiten.
Das Ganze.
Aber schön, dass wir es jetzt machen, weil jetzt haben wir die ganze Woche vor uns. Und ich würde sagen, nächste Woche mal gucken. Am besten nach dem Pokalspiel. Ne?
Ja, oder man sagt, wir machen das dann direkt am Ostermontag. Muss man gucken.
Schauen wir mal.
haben wir beide ja noch frei. Vielleicht sollten wir es nutzen und dann kann man ja den Pokal für den Ausblick dann auch noch mitnutzen. Das müsste man ja mal einfach mal abwarten und schauen. Abwarten und Tee trinken, nordisch ruhig bleiben und
oder Ahoi-Brause.
Oder Ahoi-Brause trinken, genau.
Genau.
Aber in erster Linie kannst du mal wieder das Band abfahren. Wir haben es wieder geschafft.
Ja, mache ich.
Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.